Vorlesen ist besonders, weil es den Weg eröffnet zu fremden Welten, zu fremden Kulturen, zur eigenen Fantasie.
Als Eltern hat man ja irgendwie dadurch auch wieder wirklich, finde ich, Quality Time, dass die Kinder dann merken, sie haben hundertprozentige Zuwendung und eben nicht dabei noch irgendwie Termine machen, Anrufe annehmen, irgendwie sowas.
NDR 2 Spezial mit Johanna Hohnsberg.
Vorlesen. Für mich ist das eine der schönsten Kindheitserinnerungen. Also man war dann so im Bett eingekuschelt, man hatte vielleicht auch schon Zähne geputzt und dann gab's noch eine gute Nachtgeschichte. Bei mir war da von Pippi Langstrumpf bis Harry Potter alles mit dabei. Vielleicht habt ihr ja auch so Lieblingsbücher, aus denen eure Eltern euch gerne früher vorgelesen haben. Das Gute ist ja, Vorlesen ist eine richtige Superpower. Es hat für die Kinder ganz viele tolle Effekte und über die sprechen wir heute hier im NDR 2 Spezial. Ich habe zum Beispiel eine Forscherin gefragt, wie wir eigentlich richtig vorlesen und eine Autorin erzählt, was ein gutes Kinderbuch ausmacht. Das alles gibt's gleich. Ich bin Johanna Hohnsberg. Schön, dass ihr mit dabei seid. So, jetzt kommt eine Zahl, die hat zumindest mich richtig erschreckt. Jedem dritten Kind zwischen 1 und 8 Jahren wird selten oder fast nie vorgelesen und jedem fünften Kind sogar nie. Das zeigt eine Studie von der Stiftung Lesen aus dem vergangenen Jahr. Das heißt, es gibt einige Kinder, die wachsen fast ohne Vorlesen auf, egal ob zu Hause oder ob in der Kita. Dabei ist ja dann doch irgendwie allen klar, so als Binsenweisheit, Vorlesen ist super wichtig. Ich habe dazu mit der Wissenschaftlerin Lisa Ingermann gesprochen. Sie forscht zu dem Thema an der Uni Rostock. Frau Ingermann, was für tolle Effekte hat das denn, wenn Kindern vorgelesen wird?
Oh ja, wo fange ich an? Das ist die große Frage, denn Vorlesen hat so viele positive Effekte. Zum Beispiel durch das Vorlesen lernen Kinder einen ganz anderen Wortschatz kennen und erweitern auch ihren Wortschatz. Sie lernen Satzstrukturen kennen, die sie noch nicht kennen, aber auch zum Beispiel Tempusformen, denn die meisten von uns sprechen im Perfekt, ich habe gegessen, aber kaum jemand von uns spricht im Präteritum, ich aß. Das ist aber die Zeitform der Literatur. Also wir haben hier einen großen Effekt auf die Sprachkompetenz. Vorlesen fördert Fantasie und Vorstellungskraft und schafft auch ein Gefühl von Stabilität und Zuverlässigkeit. Also wenn regelmäßig vorgelesen wird, dann verlassen sich Kinder darauf und es gibt ihnen ein Sicherheitsgefühl.
Ich kann mir auch vorstellen, so dieses gemeinsame Kuscheln auf dem Sofa oder dann im Bett und dann hört man noch so ein bisschen zu, wenn die Eltern einem vorlesen. Das ist ja auch schön für die Beziehung dann, oder?
Absolut. Vorlesen schafft Nähe und Austausch. Weil man muss sich vorstellen, Eltern und Kinder verbringen dann nicht nur Zeit miteinander, sondern es ist aktive Zeit, die sie miteinander verbringen. Denn es geht ja nicht nur um den Akt des Vorlesens an sich, sondern über das Gelesene wird gesprochen. Die Kinder sind nicht passiv, die sind aktiv. Und deshalb stärkt das insgesamt die Beziehung zwischen den Beteiligten.
Ist es wichtig, wer dann vorliest?
Naja, die Hauptsache ist erstmal, dass überhaupt vorgelesen wird. Die Sache ist, in der Schule ist es häufig das Setting anders. Eine Lehrkraft liest meistens vielen Kindern vor und nicht nur einem Kind. Das ist dann im Elternhaus jedenfalls von der Masse, der vorgelesen wird, nicht mehr so. Also sind es nicht so viele Kinder. Und das, die Atmosphäre zu Hause ist hoffentlich eine generell von Natur aus vertrautere als vielleicht in der Schule. Also das rein schulische Vorlesen oder auch das Vorlesen in der Kita reicht nicht aus. Die Eltern müssen auch vorlesen.
Und was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt beim Hören auffällt, oh Mist, ich habe eigentlich noch nie vorgelesen bekommen, ich kenne das gar nicht aus meiner Kindheit. Ist dann so alles verloren oder kann man das auch irgendwie noch nachholen?
Nein, das kann man immer nachholen. Also fürs Vorlesen ist es nie zu spät und man sollte sich hier auch keinen Druck machen, dass man besonders toll vorlesen muss. Kinder freuen sich in der Regel erstmal darüber, dass ihnen überhaupt vorgelesen wird, dass sich mit ihnen beschäftigt wird und dass sie sich gemeinsam mit den Eltern mit einem literarischen Werk beschäftigen. Und sei es ein Bilderbuch. Es gibt auch fantastische Bilderbücher.
Sagt die Wissenschaftlerin Lisa Ingermann von der Universität Rostock. Wir halten mal kurz fest. Durch das Vorlesen haben Kinder einen größeren Wortschatz. Sie sind kreativer und Vorlesen stärkt die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Und trotzdem wird in vielen Familien nur selten vorgelesen. Die Eltern begründen das dann zum Beispiel damit, dass sie zu wenig Zeit haben oder dass das Kind zu jung ist zum Vorlesen. Lisa Ingermann, die forscht zu dem Thema an der Uni Rostock. Ihr habt es ja gerade schon gehört. Frau Ingermann, gibt's denn ein bestimmtes Alter, ab wann man Kindern vorlesen sollte?
Naja, das kommt darauf an, was man unter Lesen versteht. Also es gibt ja ganz für den Anfang schon so Spielbilderbücher und Tastbücher, bei denen nicht viel gelesen wird, bei denen die Eltern zum Beispiel mehr erzählen können. Aber in der Regel kann sofort vorgelesen werden.
Also direkt ab der Geburt.
Also da gibt es kein ja, klar.
Gibt es denn so ein paar Tipps vielleicht, wie ich richtig vorlese?
Erstmal überhaupt vorlesen. Dann ist ganz wichtig, sich Zeit beim Vorlesen zu lassen. Wir alle lesen, wenn wir vorlesen, auch ich, viel zu schnell in der Regel. Also erstmal Zeit nehmen und dann ist Vorlesen besonders effektvoll, wenn es lebendig passiert. Also wenn wir zum Beispiel bestimmte Schlüsselstellen betonen, wenn wir Kunstpausen machen, wenn wir das Tempo anpassen oder die Lautstärke, wenn es spannend wird. Und über diese Sprechtechniken hinaus können wir mit Blickkontakt arbeiten, aber generell auch mit Mimik und Gestik. Und wir merken, wenn man das mit Kindern macht, dann kann man selbst den langweiligsten Text ganz spannend wirken lassen.
Aber ich habe das Gefühl, dass das ja auch ein bisschen Druck aufbaut. Immer wieder, glaube ich, sagen Eltern ja auch, ah nee, ich kann auch gar nicht so gut vorlesen. Vielleicht trauen sie sich auch nicht so sehr. Also wie kann man da vielleicht ja sich selber so diesen Druck nehmen, dass man eben so viel schauspielern muss vielleicht auch?
Muss man nicht. Das ist das Schöne. Das sind alles optionale Dinge, die hinzukommen können. Aber die Kinder freuen sich am meisten, wenn ihnen überhaupt vorgelesen wird. Und das ist völlig egal, wie.
Okay, das ist ja schon mal beruhigend, auf jeden Fall. Was mache ich denn, wenn mein Kind dann doch vielleicht auch einfach keine Lust hat oder mega unruhig wird? Einige Eltern haben auch in der Umfrage bei der Stiftung Lesen angegeben, dass das ein Grund ist, weshalb sie nicht so oft vorlesen, weil den Kindern das ein bisschen zu langweilig ist. Was mache ich da am besten?
Ja, das kommt ja auch darauf an, wie man das Vorlesen gestaltet. Wenn das Kind die ganze Zeit nur still daneben sitzen muss, dann langweilt sich das Kind. Hier ist es eben wichtig, mit dem Kind gemeinsam zu lesen, in den Dialog zu treten, an bestimmten Stellen mal zu sagen, hä, verstehst du das? Mhm. Oder wenn eine Figur sich unfair verhält, dass man mit dem Kind darüber spricht, wie findest du das denn jetzt? Oder wenn man ein Bilderbuch sich gemeinsam ansieht, dass man über die Bilder spricht und das Kind fragt, was siehst du da, wie findest du das? Also, dass es nicht darum geht, das Kind sitzt still und ich lese vor, sondern dass das etwas Gemeinsames ist. Das wäre ein Punkt. Und der zweite Punkt, es kann sein, dass das Kind das, was vorgelesen wird, nicht so spannend findet. Hier wäre es wichtig, das Kind zu fragen, worauf hätte es denn Lust? Immer die Interessen des Kindes mit einbeziehen.
Ich muss jetzt mal kurz in meine Kindheit gehen. Ich hatte vor allem eine Buchreihe, aus der wollte ich früher immer vorgelesen bekommen. Und zwar war das Conny. Ihr kennt sie bestimmt alle, das Mädchen mit der roten Schleife im Haar, das gefühlt alles kann. Und für meine Eltern hieß das, sie mussten mir immer Conny vorlesen, wenn ich das wollte. Und so ist es ja eben beim Vorlesen. Für die Eltern heißt es leider oft immer wieder das gleiche Vorlesen, selbst wenn einem das Buch gar nicht so richtig gefällt. Ich spreche dazu nochmal mit der Wissenschaftlerin Lisa Ingermann von der Uni Rostock. Also nehmen wir mal an, das Kind will zum 20. Mal die Raupe Nimmersatt hören. Was ist da besser? Auf den Wunsch des Kindes hören oder auch mal andere Bücher vorschlagen?
Also in erster Linie können wir sagen, wenn das Kind zum 20. Mal die Raupe Nimmersatt hören möchte, dann lesen wir die Raupe Nimmersatt auch 20 und 40 und 50 Mal vor. Was man aber machen kann, ist, zusätzlich ein Angebot zu machen, eben nach Büchern zu schauen, die das Kind interessieren könnte und dann das anzubieten. Wollen wir heute nicht mal das und das lesen? Und entweder sagt das Kind ja oder es sagt nein, Raupe Nimmersatt, bitte sofort.
Genau, wie ist es denn überhaupt, also wie wichtig ist es denn, Vielfalt dann einzubauen? Es wird ja auch immer wieder diskutiert, so wie viele Themen müssen dann auch Kinderbücher abdecken, wie politisch sollen sie sein oder ja auch wie inklusiv, wie vielfältig, was raten Sie da?
Ja, die Frage ist natürlich, was wir damit erreichen wollen. Also wollen wir Kinder fürs Lesen begeistern, für Literatur begeistern, oder möchten wir sie erziehen? Denn das ist immer so ein Problem, dass es gerade im deutschsprachigen Raum gerne versucht wird, mit Büchern auch einen Erziehungsauftrag zu erfüllen. Natürlich keine Frage, wir sollten darauf achten, dass zum Beispiel Geschlechterstereotype nicht reproduziert werden und dass natürlich möglichst keine rassistischen Bilder, Figuren dargestellt werden. Aber vor allen Dingen, also neben diesen Dingen, sollten wir darauf achten, dass den Kindern das eben Spaß macht. Und es gibt so ein paar Kriterien, nach denen man Kinderliteratur auswählen kann. Mhm. Und das ist zum einen, dass die Geschichte Figuren enthalten muss, mit denen sich die Kinder identifizieren können. Also sie sollten ungefähr in einem ähnlichen Alter sein wie die Figuren, um die sich die Geschichte dreht. Zweitens sollten es Themen sein, die die Kinder interessieren. Und das sind Themen wie Freundschaft, so ganz klassische Themen, aber auch Abenteuer, Detektivgeschichten. Und es sollte einen Spannungsbogen geben. Das heißt, es sollte etwas passieren, was die Kinder mitreißt. Kinder mögen das, in diese fremden Welten zu entfliehen und sich da reinzuträumen. Also das sind gute Anhaltspunkte, aber auch Detektivgeschichten. Drei Fragezeichen und Co. sind hoch beliebt. Genau, also darauf in der Regel zu achten und nicht zu viel zu wollen.
Es gibt dafür ja auch immer mehr digitale Angebote, also Apps zum Beispiel zum Vorlesen auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Wie stehen Sie dazu, dass das Ganze jetzt auch immer digitaler wird? Ist das gut oder hemmt uns das vielleicht auch eher?
Also prinzipiell ist das erstmal gut, wenn Kinder lesen, lesen sie. Ich meine, wir alle lesen auch digital. Wir lesen sämtliche Informationen online auf unseren Smartphones, die lesen wir auch. Also ne, lesen, ob das digital ist oder ob wir dafür ein Buch physisch vor uns liegen haben, ist erstmal, jetzt würde ich jetzt sagen, nicht so ausschlaggebend. Also wenn die Kinder damit gerne lesen, dann sollen sie das machen. Das kann wirklich eine gute Alternative oder Ergänzung sein. Und es zeigen auch zum Beispiel Studienergebnisse, dass Väter lieber vorlesen, wenn sie digitale Tools dafür nutzen können. Also vielleicht auch ein Anreiz, dass mehr Väter mal vorlesen. Also ich würde sagen, prinzipiell nein. Wenn das Kind gerne mit Apps oder auch mit Tipptoys liest, gerne.
Sagt die Forscherin Lisa Ingermann von der Uni Rostock. Wir haben übrigens auch mal bei euch gefragt, aus welchen Büchern wurde euch früher immer vorgelesen? Lesen. Da kam vor allem diese Antwort.
Astrid Lindgren, das war ein Ritual. Pippi Langstrumpf, das war meine Heldin. Ich fand sie super. Heute noch. Ich habe alle Bücher heute noch.
Von meinen Eltern, der Felix, der immer um die Welt gereist ist und Lesen gehört halt irgendwie immer dazu. Jeden Abend, ja.
Ich erinnere mich immer noch gerne an früher. Das hat mein Papa immer vorgelesen. Der hat dann Geschichten sich immer selber einfallen lassen. Und da bin ich als Kind immer sehr drauf abgefahren.
Weitestgehend hat meine Mutter mir das vorgelesen. Und dann Bücher halt von Astrid Lindgren. Und Gefühle, das kann ich schwer beschreiben. Das ist natürlich irgendwie was. Ja, Mutter-Kind-Verhältnis ist natürlich irgendwie Bindung. Sowas beschreibe ich da.
Hauptsächlich Märchen und meine Oma und meine Mutter. Also ich mochte die Stimme meiner Oma immer sehr gerne und es war halt kuschelig.
Also man merkt schon, es ist eine besondere Sache. Vorlesen, unser Thema hier im NDR2-Spezial. Es gibt ein paar Kinder- und Jugendbuchreihen, die kennen fast alle. Zum Beispiel die drei Fragezeichen, die Pippi Langstrumpf-Geschichten, Harry Potter oder die wilden Hühner. Das sind alles, zumindest in Deutschland, extrem erfolgreiche Geschichten. Dabei finde ich, ist das ja gar nicht so leicht, sich als erwachsene Autorin oder Autor richtig gute Geschichten für Kinder und Jugendliche auszudenken. Das ist ja dann schon eine andere Perspektive, die wir einnehmen müssen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir schauen hinter die Kulissen. Und zwar habe ich mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Christina Kreuzer aus Hamburg gesprochen. Christina, erzähl mal kurz, hast du heute schon an irgendeiner Kindergeschichte geschrieben?
Geschrieben habe ich noch nicht, aber tatsächlich wieder drüber nachgedacht, weil ich im Moment dabei bin, ein Kinderbuch zu schreiben, das nächstes Jahr im Frühjahr erscheint. Und da stecke ich eigentlich sehr drin, gerade im Prozess. Deshalb das Nachdenken ist dann, also heute Morgen war es beim Wäscheaufhängen.
Wie ist das denn generell für Kinder und Jugendliche zu schreiben? Also warum hast du dich dafür entschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen mir nämlich die Kinder bei den Lesungen auch oft. Es ist so, dass ich als Kind tatsächlich überzeugt davon war, Kinderbücher zu schreiben. Also ich wollte Kinderbücher schreiben und illustrieren, beides. Dann habe ich länger im Verlag gearbeitet und habe das Thema so ein bisschen wieder vergessen. Und dann habe ich relativ lange übersetzt, also 10 Jahre lang habe ich eigentlich nur übersetzt und habe dann aber angefangen, weil wir nach Südostasien gezogen sind und da so viele spannende Sachen eigentlich zu erleben waren. Und da habe ich dann angefangen, Geschichten für meine Kinder eigentlich zu schreiben. So aus der Perspektive der jüngsten Tochter habe ich immer so unsere Reiseerlebnisse aufgeschrieben.
Du hast ja schon mehrere Kinderbücher geschrieben. Du hast auch ein paar mitgebracht. Eine deiner Hauptfiguren zum Beispiel ist Lucy oder auch Pippa.
Ja, genau.
Wenn du dir eine Geschichte ausdenkst, was ist denn dabei wichtig? Also worauf kommt es für dich an?
Wenn ich anfange zu schreiben, fange ich immer mit der Figur an. Also eigentlich noch bevor ich weiß, was in dem Buch passiert. Aber ist für mich eigentlich immer das Wichtigste, die Figur zu entwerfen und auch die Nebenfiguren so drumherum. Oft, weiß ich nicht, male ich mir die auch auf und also die begleiten mich dann sozusagen schon. Und wenn ich dann die Figur richtig habe, dann fange ich an, von der Figur raus zu überlegen, was würde jetzt zu ihr passen, was könnte ihr passieren. Also ich lerne sozusagen als erstes die Figur kennen, bevor ich dann wirklich ja so den Inhalt aufschreibe.
Würdest du auch sagen, dass das das Wichtigste einer Geschichte ist? Also eine Hauptfigur, die irgendwie stark ist, die die Kinder mitnimmt?
Ja, das glaube ich. Und was ich aber auch irre wichtig finde, ist der Sog in der Geschichte. Also ich habe früher viel für Verlage auch Kinderbücher oder Kinder- und Erwachsenenbücher auch begutachtet. Und da hatte ich das eigentlich immer, dass ich fand, selbst wenn die Geschichte manchmal so Schwächen vielleicht auch hatte, aber wenn sie eben einen Sog hat, also dass man es liest und denkt, oh, das ist irgendwie, das ist genial. Und oder man am Ende des Kapitels Teaser zum nächsten Kapitel hat, so ein bisschen so Cliffhanger oder so, das ist dann, das finde ich irre wichtig bei einer Geschichte. Und ich glaube auch gerade bei Kinderbüchern, weil dann will man einfach weiterlesen und die Person oder die Figur kann natürlich noch so gut sein, aber wenn es nicht diesen Sog und diese Spannung hat, dann wird es irgendwie nichts.
In den richtig guten Kindergeschichten gibt es meistens Abenteuer, vielleicht auch ein bisschen Fantasy oder Detektivgeschichten und starke Hauptfiguren. Das ist auch bei den Büchern von Christina Kreuzer so. Ihre Geschichten handeln zum Beispiel von der selbstbewussten Pippa oder der schüchternen Lucy. Und das Spannende, finde ich, ist, sie schreibt nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern sie schreibt auch mit ihren Kindern. Christina, wie genau läuft das ab?
Es sind eigentlich alle drei Kinder, die mir helfen, so jeder auf ihre Weise. Und mit der ältesten Tochter ist das so, und das ist das, was du auf dem Blog wahrscheinlich auch gelesen hast, dass ich mit der eben wirklich ein Buch zusammen geschrieben habe, das jetzt im Juni erscheint. Das heißt einmal Sommer mit bunten Streuseln und es gab schon Vorgänger vor 2 Jahren. Und bei dem vorherigen Buch hat sie mir schon viel geholfen, die Geschichte zu entwickeln. Und bei diesem Buch hat sie mir am Ende so viel, also ich schreibe komplett, also sie schreibt gar nichts, aber wir entwickeln die Figuren zusammen. Und überlegen uns oft sogar oder meistens so richtig kapitelweise, was im nächsten Kapitel passieren wird. Und da bei dem Buch hat sie mir am Ende, haben wir so viel zusammengearbeitet, dass wir gesagt haben, sie muss eigentlich Co-Autorin werden. Also sie steht jetzt sozusagen mit drauf auf dem Buch. Und die anderen beiden Töchter helfen mir aber auch viel. Also die lesen viel, geben Feedback. Bei der jüngsten Tochter habe ich es oft so, dass die dann noch so ein bisschen an einzelnen Sätzen dreht und sagt, das können wir aber noch witziger machen oder guck mal, können wir den Witz bitte einbauen oder so. Genau, so Formulierungen oder so hat die dann oft parat.
Und was für eine Rolle spielt dann das Vorlesen bei dir, also im Schreibprozess? Wie wichtig ist das?
Das ist enorm wichtig, weil ich nämlich finde, durch dieses laute Vorlesen lernt man seine Geschichte immer noch mal ganz anders kennen. Und ich habe das nicht selten, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin, zum Beispiel mit dem Kapitel, das ich am Tag geschrieben habe und dann lese ich es jemandem laut vor. Oder manchmal lese ich es auch nur mir selber laut vor und finde es plötzlich schrecklich. Oder finde irgendeine Formulierung irgendwie auch auf einmal schrecklich peinlich oder so. Also für mich ist dieses laute Vorlesen ist absolut. Also jedes Buch eigentlich, das ich geschrieben habe, ist auch, ich weiß nicht, mindestens 2-3 Mal habe ich es eigentlich laut irgendwie gelesen. Entweder vorgelesen oder mir selbst.
Was wäre denn dann auch vielleicht dein Tipp für Eltern, die vorlesen oder generell auch in der Kita, um Kinder noch mehr für Bücher zu begeistern?
Na, wahrscheinlich fängt es damit an, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem, dass man schon wahrscheinlich Bücher aussucht, die eine tolle, irgendwie eine tolle Figur haben, die eine gewisse Spannung haben. Und das ist natürlich hängt natürlich vom Lesealter ab, wie wichtig das ist. Und man kann ja auch, ich finde, man kann auch immer gut sowas sagen wie, man liest jetzt was vor und du darfst dabei malen. Oder meine Tochter macht ganz viel Handstand, während ich ihr vorlese oder so. Also es kann ja auch nicht jedes Kind gut stillsitzen. Aber so dieses Geschichten von jemand anderem zu hören, glaube ich, das mögen die allermeisten Kinder.
Das sagt die Kinder- und Jugendbuchautorin Christina Kreuzer. Zum Schluss fehlt dann wohl nur noch eins, das uns vorgelesen wird. Also macht's euch nochmal richtig gemütlich, lehnt euch zurück und hört gerne zu. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Christina Kreuzer liest jetzt nämlich einen Ausschnitt aus ihrem Buch vor. Das heißt Ferien wie blubbernder Eistee und das Kapitel heißt Wundermedizin, Eistee und Kekse.
Ist die groß, die Fähre? Wie viele Autos passen da bitte drauf? Murmelt Sophia. Ihr Kopf lehnt an Adonis Schulter. Sie sitzen auf einer Bank am Hafen. Ich sitze daneben. In der griechischen Nachmittagssonne ist es richtig warm. Wir haben alle unsere Jacken und Pullis eingepackt und schwitzen trotzdem noch in unseren langen Hosen. So einen wuseligen und dazu noch lauten, dreckigen Hafen habe ich noch nie gesehen. Er erinnert mich an die Bilder aus meinem Wimmelbuch von früher. Alle sprechen Sprachen, die ich nicht verstehe. Alle haben irgendetwas zu tun. Und rennen kreuz und quer durcheinander. Und fast alle halten Becher oder irgendwas zu essen in der Hand. Die Leute lachen viel und laut und gestikulieren wild beim Reden. Auch Jannis hatte sich hingesetzt, um dann sofort wieder aufzuspringen. Gerade trippelt er vor der Bank auf und ab und futtert weiter glücklich einen Keks nach dem anderen. Dabei dreht er sich immer wieder, zeigt auf irgendwas und sagt dann etwas zu Adonis auf Griechisch. Die stille Phase von heute Morgen scheint vorbei zu sein. Ich beneide meine Schwester ein wenig, dass sie sich einfach an Adonis kuscheln kann. Denn plötzlich fühle ich mich müde und auch ein bisschen einsam. Als ich gerade überlege, ob ich vielleicht schon den ersten Heimwehanfall kriege, biegt ein blauer Transporter vor uns ein. Da sind sie, rufe ich und springe auf. Opa Peter, Dimitri. Wir schnappen uns unser Gepäck und rennen los, dem Wagen hinterher, der sich schon in die Schlange zur Fähre einreiht. Passt auf, die Autofahrer sind alle verrückt hier, höre ich Adonis Stimme. Hinter uns bleiben hupend die Autos stehen und es schallen Rufe aus den offenen Fenstern. Ein Mann vorne am Schiff winkt Dimitri in seinem Wagen ungeduldig weiter. Dabei fällt ihm um ein Haar die Zigarette aus dem Mund. Dimitri hält trotz des Tumults für uns an. Kinder, ihr hier? Na, das nenne ich ja mal einen Zufall, sagt Opa Peter tiefenentspannt, als er uns vor dem heruntergekurbelten Beifahrerfenster herumtanzen sieht. In aller Ruhe streckt er seine Hand aus dem Fenster, um mir über den Kopf zu streichen. Wieder hupen. Opa Peters Gesicht legt sich in tausend Lachfältchen. Und ich möchte ihn auf der Stelle an mich drücken. So froh bin ich, ihn zu sehen. Lässig hängt er seinen Arm im karierten Hemd aus dem Fenster, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht, als tausende Kilometer mit einem Esel im Transporter nach Griechenland zurückzulegen. »Wie war euer Flug?«, fragt er. Wieder hupen. Lauteres Hupen. Der Mann vorne wedelt nun immer ungeduldiger mit den Armen und das Auto hinter uns gibt Gas und fährt an uns vorbei. Dimitri ruft vom Fahrersitz aus etwas auf Griechisch, woraufhin Jannis die Schiebetür aufreißt. Wir müssen auf die Fähre rauffahren, erklärt er. Und dann quetschen wir vier uns mit Gepäck nach hinten in den Wagen und werfen mit einem lauten Rums die Tür zu. Kurz muss ich nach Luft schnappen, denn hier riecht es schon sehr doll nach Esel, Heu und muffigem Gemüse. Aber als ich unseren grauen Freund sehe, ist mir das alles egal. Tzatziki, rufen wir, filmreif, alle vier wie aus einem Mund. Jannis wirft sich dem Esel an den Hals und schmiegt sich an ihn. Adonis streichelt ihm liebevoll das Fell. Ich streichel Tzatziki ebenfalls, doch weil Dimitri dann wieder anfährt, purzeln wir alle durcheinander und Tzatziki stößt einen kleinen, erschrockenen Schrei aus. Als der Esel mir dann auch noch in seiner ganz besonderen Weise auf die Hand pustet, schließe ich die Augen. Geschafft! Ich schnaufe selbst aus wie ein Esel. Jannis legt für einen kurzen Moment die Hand auf meinen Arm und sagt, aber echt, endlich!
Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde am allerbesten, dass da ein Esel vorkommt und der den Namen Tzatziki trägt, weil es ja in Griechenland spielt. Und wenn das vielleicht euch auch so geht und euch die Geschichte gefallen hat, dann schaut gerne auch mal auf der Website von Christina Kreuzer vorbei, christinakreuzer.de. Und wenn ihr noch mehr zuhören wollt, wenn es euch irgendwie gepackt hat, so ein bisschen euch zurückzulehnen, dann gibt es noch mehr Hörspielstoff auf unserer Website. Da lesen Elke und Jens aus dem NDR 2 Morgen nämlich die Geschichte Das geheime Haustier vor. Findet ihr einfach, wenn ihr auf ndr.de/ndr2 geht. Und damit war es das mit diesem Spezial zum Thema Vorlesen. Ich bin Johanna Hohnsberg und ich sage tschüss. Schön, dass ihr mit dabei wart.
NDR 2 Spezial, euer Thema.